Willkommen zurück beim Magenkompass-Podcast. Heute starten wir mit dem ersten Typ aus der Serie und ich sage direkt, warum ich mit Typ A anfange, obwohl er der bekannteste ist. Gerade weil er so bekannt ist, stecken hier die meisten Missverständnisse. Typ A ist der säuredominierte stille Reflux. Er ist der einzige Typ, bei dem Protonenpumpenhemmer, also PPIs, tatsächlich das tun, wofür sie verschrieben werden. Und genau deshalb wird er so oft angenommen, auch wenn er gar nicht vorliegt. Heute geht es nicht darum, PPIs schlecht zu reden, sondern darum, sie richtig einzuordnen. Wann sie sinnvoll sind, wann nicht. Und was bei Typ A wirklich den Unterschied macht, über das Medikament hinaus. Wenn du die Übersichtsfolge noch nicht gehört hast, ideal als Einstieg, bevor du hier weitermachst. Dort bekommst du die Landkarte aller sechs Typen. Diese Folge geht in die Tiefe. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Fangen wir mit dem an, was bei Typ A tatsächlich passiert. Im Körper, nicht im Lehrbuch. Der untere ösophageale Sphinkter, der sogenannte LES, ist ein Muskelring am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Seine Aufgabe, er öffnet sich, wenn du schluckst und schließt danach zuverlässig. Bei Typ A funktioniert dieses Schließen nicht zuverlässig genug. Entweder ist der Ruhetonus dauerhaft zu niedrig oder es gibt häufige transiente Relaxationen, kurze unkontrollierte Öffnungen, die nichts mit dem Schlucken zu tun haben. Das Ergebnis: Mageninhalt steigt nach oben und bei Typ A ist dieser Mageninhalt wirklich sauer. pH unter 4, oft deutlich darunter. Pepsin ist dabei, aber Pepsin ist hier Begleiter, nicht Haupttäter. Der Schaden entsteht primär durch die Säure selbst. Direkte Reizung und Schädigung der Schleimhaut in Speiseröhre, Rachen und Kehlkopf. Parallel dazu gibt es bei manchen Typ A-Betroffenen eine echte Säureüberproduktion, eine sogenannte Hyperchlorie. Das ist seltener als eine LES-Dysfunktion, also eine dysfunktionale Arbeit des unteren Speiseröhrenschließmuskels, aber es gibt sie. Hier spielt Helicobacter pylori manchmal eine Rolle als Trigger, der die Säureregulation durcheinander bringt. Studienhintergrund. Eine Meta-Analyse von Cadier et al. Hat gezeigt, dass PPIs bei LPR im Durchschnitt nur moderate Effekte haben, aber in der Untergruppe mit objektivierbar pathologischem pH-Profil war die Wirksamkeit deutlich besser. Das ist retrospektiv die Bestätigung, wo Säure das Problem ist, hilft Säurehemmung. Was Typ A von den anderen Typen unterscheidet, ist genau das. Die Chemie stimmt mit dem Mechanismus überein. Das macht Typ A eigentlich zum einfachsten Typ, aber nur, wenn er korrekt identifiziert ist. So erkennst du Typ A. Was berichten Betroffene mit Typ A? Wie fühlt sich das an im Alltag? Das klassische Bild: Brennen hinter dem Brustbein. Sodbrennen, das echte, nicht nur ein enge Gefühl. Abends schlimmer, nachts schlimmer, nach großen Mahlzeiten, nach Alkohol, nach fettem Essen. Im Liegen deutlich intensiver als im Stehen. Im Hals- und Kehlkopfbereich Heiserkeit, die eher abends auftritt als morgens, weil die Exposition tagsüber durch aufrechte Haltung und Schlucken gemildert wird, nachts aber ungebremst ist. Räusperzwang, manchmal ein saurer Geschmack im Mund nach dem Aufwachen. Und etwas, das ich für diagnostisch wichtig halte. Typ A-Betroffene wissen meistens, was ihren Reflux auslöst. Sie kennen ihre Trigger. Rotwein, Tomatensauce, Kaffee auf nüchternen Magen? Das ist kein Zufall, weil bei Typ A die Auslöser tatsächlich die Säureproduktion oder den LES-Tonus direkt beeinflussen. Abgrenzung. Kein Sodbrennen schließt Typ A nicht aus, aber es macht ihn unwahrscheinlicher. Wenn jemand nur Globusgefühl, nur morgendliche Heiserkeit, nur Räuspern hat und nie echtes Brennen, dann ist Typ A selten der Hauptmechanismus. Das ist wichtig, weil genau diese Konstellation trotzdem oft mit PPI behandelt wird. Und dann gibt es Mischformen, Typ A mit Typ B-Anteilen, Säure und Pepsin, beide präsent. Oder Typ A mit Typ D, Säurereflux bei gleichzeitig verzögerter Magenentleerung. Diese Kombinationen sind häufiger als die Reinform. Aber der therapieleitende Mechanismus bleibt Typ A, wenn das pH-Profil pathologisch ist. Diagnose, was wirklich aussagekräftig ist. Wie wird Typ A eigentlich diagnostiziert und was sagt das wirklich aus? Der Goldstandard ist die 24-Stunden-pH-Metrie, kombiniert mit Impedanzmessung. Diese Methode misst über einen vollen Tag, wie oft Reflux stattfindet, wie sauer er ist und wie lange die Schleimhaut exponiert ist. Ein pathologischer Demester-Score oder eine verlängerte Säureexpositionszeit sind hier die entscheidenden Parameter. Das Problem in der Praxis, diese Untersuchung ist aufwendig, unangenehm und nicht überall verfügbar. Was stattdessen passiert, und das erlebe ich immer wieder aus Berichten meiner Klientin, ist der sogenannte PPI-Therapieversuch. Kein Befund, keine Messung, man gibt PPI, wartet 8 Wochen, schaut, ob es besser wird. Wenn ja, Diagnose bestätigt, wenn nicht, doppelte Dosis. Das ist aus mehreren Gründen problematisch. Erstens ist das Ausbleiben einer Verbesserung unter PPI kein Beweis, dass kein Reflux vorliegt. Es könnte auch bedeuten, dass ein anderer Typ vorliegt, der nicht auf PPI anspricht. Zweitens ist eine Verbesserung unter PPI kein Beweis für Typ A. Placebowirkung und spontane Fluktuation der Symptome spielen eine erhebliche Rolle. Studienbefund. Weitzi et al. Haben in einer placebo-kontrollierten Studie gezeigt, dass PPIs bei LPR-Patienten ohne gesichertes pathologisches pH-Profil nicht besser wirken als Placebo. Das ist ein zentraler Befund, der in einer klinischen Praxis kaum angekommen ist. Was ich empfehle, wenn ihr mit eurer Ärztin oder eurem Arzt sprecht, fragt nach der pH-Metrie mit Impedanz, bevor eine Dauertherapie begonnen wird. Das ist keine unrealistische Forderung, es ist ein diagnostischer Standard, der für eine begründete Therapieentscheidung eigentlich notwendig wäre. PPIs bei Typ A, wann sie wirken und warum sie zu oft verschrieben werden. Jetzt komme ich zu dem Teil dieser Folge, der mir persönlich am wichtigsten ist. Nicht, weil ich Medikamente grundsätzlich ablehne, das tue ich nicht, sondern weil ich glaube, dass ehrliche Information hier echten Unterschied macht. PPI wirken bei Typ A. Das ist wissenschaftlich belegt. Sie blockieren die Protonenpumpe in den Belegzellen des Magens und reduzieren damit die Säureproduktion dauerhaft. Bei einem Typ A-Betroffenen mit wirklich pathologischem pH-Profil kann das die Schleimhaut entlasten, Entzündungen zurückgehen lassen und Heiserkeit reduzieren. Aber, und das ist ein großes Aber, das gilt für eine zeitlich begrenzte, zielgerichtete Anwendung, nicht für Jahre. Nicht als wir schauen mal, ob es besser wird. Und nicht in doppelter Standarddosis als Ersttherapie. Ich spreche hier nicht nur aus wissenschaftlicher Distanz. Ich habe unzählige Male gehört, wie Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, nachdem sie jahrelang PPIs genommen haben, dass ihnen nie jemand erklärt hat, warum sie das nehmen, wie lange und was die Ausstiegsstrategie ist. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte mit dem stillen Reflux. Die Pille kommt schnell, das Gespräch über Alternativen kommt selten. Das eigentliche Problem: Stiller Reflux wird in der Praxis fast reflexartig als Typ A behandelt. Weil er der bekannteste Typ ist, weil PPIs einfach verschreibbar sind und weil Therapieversuch mit PPI als Diagnoseinstrument gilt. Das bedeutet, Typ B, C, D, E und F werden systematisch unterdiagnostiziert. Und Menschen nehmen Medikamente, die bei ihrem Mechanismus strukturell nichts ausrichten. Was sagen die Leitlinien? Die aktuellen Empfehlungen für LPR, unter anderem von der European Society of Laryngology, sprechen von einer Therapiedauer von 3 bis 6 Monaten bei gesichertem LPR. Doppelte Standarddosis wird teilweise empfohlen, weil man hofft, dass der pharyngeale pH damit besser kontrolliert wird. Aber die Evidenz dafür ist schwach. Doppelte PPI-Dosis bedeutet doppeltes Risikoprofil bei fraglichem Zusatznutzen. Langzeitrisiken von PPIs, was die Studienlage sagt. Ich möchte jetzt kurz auf die Langzeitrisiken eingehen, nicht um Panik zu machen, sondern weil ich glaube, dass informierte Entscheidungen nur auf Basis vollständiger Informationen möglich sind. Was ist bei Langzeitanwendung von PPI tatsächlich belegt? Erstens, Magnesiummangel. PPIs beeinflussen die intestinale Magnesiumabsorption und bei Langzeitanwendung, mehr als ein Jahr, ist ein klinisch relevanter Magnesiummangel in mehreren Studien dokumentiert. Magnesium ist an über 300 Enzymreaktionen beteiligt, unter anderem auch an der Muskelspannung, also auch am Tonus des unteren Speiseröhrenschließmuskels. Das ist keine theoretische Ironie, das ist belegte Wechselwirkung. Zweitens, verändertes Darmmikrobiom. Der Magen ist der erste Säureblockierer des Verdauungstraktes. Die Barriere, die aus Säure besteht, hilft dem Verdauungstrakt, sich vor Eindringlingen zu schützen. Wer weniger Säure produziert, lässt mehr Keime in den Darm durch. Studien zeigen eine Verschiebung der Mikrobiomzusammensetzung unter PPI mit erhöhten Raten an Clostridioides difficile Infektionen und verminderter mikrobieller Diversität. Drittens. Vitamin B12 Resorption. Säure ist notwendig für die Ablösung von B12 aus Nahrungsproteinen. Langfristige Säurehemmung kann zu einem B12-Mangel führen, der schleichend und lange unbemerkt bleibt. Studienbasis. Lazarus et al. haben gezeigt, dass PPI-Anwendung mit einem erhöhten Risiko für chronische Nierenerkrankung assoziiert ist. Bandev und Woodies haben den Magnesiummangel unter PPI ausführlich beschrieben. Diese Befunde sind assoziativ, nicht kausal bewiesen, aber sie geben Anlass zur Vorsicht bei unkritischer Langzeitanwendung. Meine Position dazu klar und direkt. PPIs sind kein harmloses Mittel, das man endlos nehmen kann. Sie sind ein Werkzeug für eine spezifische Situation, nämlich dann, wenn Säure der Hauptmechanismus ist. Wenn das belegt ist und wenn die Therapie zeitlich begrenzt und begleitet wird, ist das so aus meiner Sicht in Ordnung. Wer seit 3 Jahren PPI nimmt, weil damals ein Therapieversuch ein bisschen geholfen hat, der sollte das Gespräch mit seiner Ärztin oder seinem Arzt suchen. Was bei Typ A wirklich hilft? 3 Stellschrauben. Genug Kritik, was hilft also bei Typ A? Was sind die 3 Hebel, die ich immer wieder sehe und die funktionieren? Stellschraube 1, Ernährung, gezielt, nicht pauschal. Bei Typ A ist die Ernährungsstrategie sehr spezifisch. Es geht nicht darum, alle Säuren zu meiden, es geht darum, die Trigger zu identifizieren, die bei dir den LES-Tonus senken oder die Säureproduktion ankurbeln. Das sind klassischerweise Alkohol, Pfefferminze, fettes Essen, große Mahlzeiten, Koffein auf nüchternen Magen und Schokolade. Was viele unterschätzen, die Mahlzeitengröße und das Timing sind oft wichtiger als die Lebensmittelauswahl. 3 kleine Mahlzeiten statt einer großen, keine Hauptmahlzeit innerhalb von 3 Stunden vor dem Liegen, das klingt banal. Aber die Datenlage dazu ist deutlich besser als die für Einzelnahrungsmittelverbote. Stellschraube 2, den Tonus des unteren Speiseröhrenschließmuskels physiologisch unterstützen. Der LES ist Muskelgewebe. Muskelgewebe reagiert auf Training, auf Haltung, auf Atemstrategie. Zwerchfellatmung erhöht nachweislich den Druck des unteren Speiseröhrenschließmuskels. Das ist kein Wellnesskonzept, das ist Physiologie. Karelas und Mitarbeiter haben in einer viel zitierten Arbeit gezeigt, dass Atemübungen den Tonus des unteren Speiseröhrenschließmuskels bei Refluxpatienten signifikant verbessern können. Das Zwerchfell-Tool ist hier ein erster Einstieg, nicht als Ergänzung zu PPI, sondern als eigenständige, mechanistisch begründete Intervention. Stellschraube 3, wenn PPI, dann richtig und befristet. Wenn du zu Typ A gehörst und PPI einnimmst oder eingenommen hast, das ist nicht falsch. Aber es lohnt sich, das zu strukturieren. PPIs wirken am besten, wenn sie 30 bis 45 Minuten vor der ersten Mahlzeit eingenommen werden, nicht abends, nicht auf nüchternen Magen ohne Mahlzeit danach. Das klingt selbstverständlich, ist es aber oft nicht. Und ein Ausstiegsplan gehört dazu. PPI-Rebound ist real. Nach abruptem Absetzen produziert der Magen vorübergehend mehr Säure als zuvor. Das verführt dazu, weiterzunehmen. Der richtige Weg ist schrittweises Ausschleichen, idealerweise begleitet. Lass mich das alles noch einmal zusammenfassen. Typ A ist real. PPI wirken hier zeitlich begrenzt und bei gesichertem pH-Profil. Die 3 Stellschrauben sind Ernährung mit Timing, Atemarbeit zur Erhöhung des Tonuses des Schließmuskels und wenn PPI tatsächlich, dann strukturiert und befristet. Was Typ A nicht ist, ein Dauerzustand, der dauerhaft medikamentös verwaltet werden muss. Das war Typ A. Ich hoffe, es ist klarer geworden, warum dieser Typ einerseits der einfachste ist, weil der Mechanismus direkt mit einer Therapie verknüpft ist und gleichzeitig derjenige, bei dem in der Praxis am meisten schiefläuft. Wenn du herausfinden möchtest, welcher Typ bei dir im Vordergrund steht oder welche Kombination, dann ist der Typentest im Members Circle der erste Schritt dazu. 20 Fragen, Auswertung nach Haupt- und Nebentyp und eine konkrete Tool-Roadmap, die dir zeigt, womit du nach der Ernährungsumstellung weitermachst. Den Link findest du in den Shownotes. Nächste Woche Typ B, der Pepsin-Typ. Der Typ, bei dem dein Mineralwasser relevanter sein kann als dein Medikament. Und bei dem PPI-Versagen keine Ausnahme ist, sondern die Regel. Bis dann!